Also als Familie gehen wir gerne in die Natur spazieren. Und ein Ort, den wir als Familie gerne gehen, ist in Hexbachtal in Oberdümpten, in der Grenze zwischen Essen, Mülheim und Oberhausen. Und etwas, das uns dort fasziniert, unsere Kinder, es hält ihre Aufmerksamkeit, aber auch unsere von Erwachsenen, sind die Pferde, die dort leben. So schöne Tiere. Und da habe ich mich gefragt, wie haben die Menschen es geschafft, solche Tiere zu domestizieren? So bin ich dann zu der Geschichte von Monty Roberts gekommen. Vielleicht, wenn du Pferde oder Pferdetraining liebst, kennst du diesen Mann. Er ist vielleicht der berühmteste Pferdeflüsterer in der Welt. Er kommt aus Nordamerika, aber war schon auch ein paar Mal hier in Deutschland, um seine Lehre über Pferde weiterzugeben. War auch schon mehrmals bei Queen Elizabeth und so überall in der Welt. Sehr berühmter Mann. Dieser Monty Roberts, er hat schon bereits im Alter von 3 Jahren das Reiten erlernt, weil sein Vater war auch ein Pferdetrainer. Aber eine Sache war ein Problem zwischen der Beziehung von Monty und seinem Vater, war, dass Monty konnte nicht verstehen, warum sein Vater eine Methode voller Gewalt benutzte, um Pferde zu trainieren. Also sein Vater, um Pferde zu domestizieren, er hat wilde Pferde gefangen und sie an einen Baum gebunden und geschlagen, bis ihre Wille gebrochen hat. Und so konnte er sie dann domestizieren. Und Monty, er hatte hier ein Privileg, die heute kaum mehr möglich ist, weil er lebte im Inneres von Amerika, in einem Ort, wo es noch wilde Pferde gab. Etwas, das heute kaum mehr in der Welt gibt. Und da hat er dann versucht, die wilde Pferde zu sehen. Und da hat er gemerkt, wie die wilde Pferde sich kommunizieren und was geschah, wenn ein Pferd versuchte, in einer Herde teilzunehmen. Was da passierte, wenn er versucht, sich der Herde anzuschließen, ist, die Leitstute wandte sich zu diesem neuen Pferd, legte die Ohren an und schaute ihm direkt an die Augen. Eine herausfordernde Stellung. Daraufhin zeigte die Stute dem neuen Pferd ihre Flanken und stellte die Ohren auf, eine einladende Haltung. Und danach kommt immer dieser Moment, einmal Herausforderung, einmal Einladung, Herausforderung, Einladung, bis schließlich die beiden Pferde sich berühren und in diesem Moment gehört der neue Pferd zur Familie. Warum erzähle ich euch diese Geschichte? Weil das Thema heute Jüngerschaft ist und diese Methode, die Monty Roberts entdeckt hat, das hat auch viel mit Jüngerschaft zu tun. Wir haben Jesus als unser Vorbild und in Sachen Jüngerschaft war Jesus sozusagen ein absoluter perfekter Pferdeflüsterer. Und das sehen wir in ein paar Beispielen aus der Bibel, wie Jesus immer in seiner Jüngerschaftskultur eine Mischung zwischen Einladung und Herausforderung hat und wie können wir das auch von seinem Leben lernen. Also Einladung und Herausforderung sind beide Hauptpunkte für die Predigt heute. Ich habe ein Beispiel genommen aus Matthäus Kapitel 16. In dieser Geschichte sehen wir, Jesus, er war mit seinen Jüngern und er stellt seinen Jüngern eine Frage. Er fragt seine Jünger, für wen halten die Leute eigentlich den Menschensohn? Und die Jünger sagen, ja, manche sagen, du seist Johannes der Täufer, andere sagen, du seist der Prophet Jeremia oder Prophet Elia oder noch einen anderen Propheten. Und dann fragt Jesus seine Jünger, und ihr, für wen haltet ihr mich? Da antwortet Simon Petrus, du bist der Christus, der von Gott gesandte Retter. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und hier kommt Jesus mit einer einladenden Stellung. Du kannst dich wirklich glücklich schätzen, Simon, Sohn von Jona, sagte Jesus. Diese Erkenntnis hat dir mein Vater im Himmel gegeben. von sich aus kommt ein Mensch nicht zu dieser Einsicht. Die nächste Verse, Matthäus 16, gerade das Gespräch geht weiter und Jesus erklärt seine Jünger, er muss jetzt nach Jerusalem gehen, er wird leiden, sterben und danach wieder aufstehen. Und Petrus sagt, nein, nein, es wird nicht, du wirst nicht sterben. Er hat wahrscheinlich ein Schwert und sagt, ich werde dich schützen, du wirst nicht sterben. Und da kommt Jesus jetzt mit einer Herausforderung. Und er antwortet Petrus, weg mit dir, Satan. Du willst mich hindern, meinen Auftrag zu erfüllen. Was du da sagst, ist menschlich gedacht, aber Gottes Gedanken sind anders. Danach gibt Jesus jetzt eine Herausforderung an alle seine Jünger, den Vers danach, Vers 24, dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, wer zu mir gehören will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Und zum Ende dieses Gesprächs kommt Jesus wieder mit einer Einladung. Er sagt, ich versichere euch, einige von euch, die hier stehen, werden nicht sterben, bevor sie gesehen haben, wie der Menschensohn die Herrschaft eintritt. Und so, wenn wir die Evangelien lesen, ist überall diese Beispiele, wo Jesus immer diese Mischung macht. Ein Moment ist eine Herausforderung, danach ist eine Einladung. Und danach ist wieder eine Herausforderung, danach ist wieder eine Einladung. Jesus liebt seine Jünger, aber er gibt sie auch Verantwortung. Und wenn wir in dem Prozess der Jüngerschaft sind, das heißt, Jesus ist unser Vorbild und in dem Prozess der Jüngerschaft wollen wir so sein wie er. Deswegen, ich möchte euch ein bisschen erklären, wie es zur Zeit Jesu war. Nicht nur der Jüngerschaftsprozess von Jesus mit seinen 12 Jüngern, sondern nicht nur, was Jesus getan hat, sondern andere Rabbiner, jüdische Leiter, Rabbiner, zu seiner Zeit hatten auch ihre Studenten, ihre Lernende. Und wie war dieser Prozess der Jüngerschaft zur Zeit Jesu? Also zu dieser Zeit gingen alle die Jungs im Alter von 6 Jahren zu einer religiösen Schule. Und da wurden sie die ersten 5 Bücher der Bibel, also die Tora, erlernen. Die 1. bis 5. Mose, was wir heute so nennen. Und diese Jungs wurden von 6 bis 10 Jahren diese 5 Bücher erlernen, bis sie das auswendig erlernt hatten. Diesen ersten Studienzyklus, Beit Sefer genannt. Mit dem Alter von 10 Jahren kehrten die meisten zurück nach Hause und wurden den Beruf ihres Vaters erlernen. Da sehen wir, Jesus hat mit seinem Vater Zimmermann gelernt oder Petrus, Johannes, Jakobus, Andreas haben dann Fischer, haben auch mit ihrem Vater das erlernt. Aber diejenigen, die sich besonders hervorgetan hatten, gingen zu einer weiteren Stufe. Also dieser gingen nicht alle Jungs da. Aber im Alter von 14 Jahren hatten dann die Möglichkeit, den Beit Talmud zu machen und in diesem im Studium vorzusetzen. In diesem Alter von 10 bis 14 Jahren wurden sie dann die gesamte Heilige Schrift, das Alte Testament, auswendig lernen. Also die Weisheitsbücher, die Geschichtsbücher und die Propheten. Dann im Alter von 14 Jahren kam ein Rabbiner und er wurde von diesen Schülern nur die Beste der Beste auswählen und ein paar von diesen wurden dann seine Jünger sein. Seine auf Hebräisch das Wort Talmidin. Sie wollen seine Talmidin sein. Also ich bin jetzt dein Meister und er konnte sich auswählen, welche von den Besten der Besten Schüler wurden seine Studenten sein. Da sehen wir zum Beispiel Paulus, der sagt im Neuen Testament, er hat zu Füßen Gamaliels gelernt. Paulus war wahrscheinlich ein von dieser Besten der Besten Studenten. Aber hier lernen wir, wie auch Jesus' Methode anders ist. Am Anfang des Evangeliums sehen wir, wie Jesus seine ersten 4 Jünger auserwählt hatten. Die 4 waren Fischer und waren bei ihrem Vater. Johannes, Petrus, Jakobus und Andreas. Es heißt, diese 4 gehörten wahrscheinlich nicht zu den Besten der Besten, sondern Jesus sagt, kommt und folge mir nach. Zu denjenigen, die wahrscheinlich den ersten Teil gemacht hatten. Danach sehen wir, Jesus gehört nicht zu den 12 Jüngern, aber es waren auch immer dabei Frauen zu seinen Jüngern. Also Jesus, er ist offen und sagt, alle können mir nachfolgen, alle, die wollen, könnt mir nachfolgen. Ich bin hier nicht nur für die Außergewöhnlichen, nicht nur für die Beste der Beste, sondern alle, die mir nachfolgen möchten, haben diesen Privileg. Und für alle, die mir nachfolgen, schenke ich auch meinen Heiligen Geist. Weiter zu den Rabbinen, zu der Zeit Jesu. Sie unterschieden sich in die Art und Weise, wie sie diese Bücher Mose interpretieren, wie sie das auslegen. Ne? Das heißt, wenn ich den Schüler von einem Rabbiner wäre, würde ich lernen, wie dieser Rabbiner die Bibel auslegt, wie er diese Texte versteht. Und da würde ich wahrscheinlich in ein paar Jahren so sein wie er. Aber das heißt, es konnte ein anderer Rabbiner sein, der eine ganz andere Art und Weise hat, die Bücher zu verstehen. Und so würde, wenn ich den Schüler von einem zweiten Rabbiner wäre, würde ich eine ganz andere Art und Weise zu denken haben. Und diese besten Studenten würden dann anfangen zu diskutieren und zu lernen, was ihre Rabbiner denken. Und diese Art und Weise der Auslegung nannten die Rabbiner als das Joch der Rabbiner. Das heißt, sein Joch ist die Art und Weise, wie er einen Text interpretiert. Zum Beispiel heute können wir sagen, es gibt verschiedene Lehrmethoden. Und jeder Lehrer hat seine Methode, seine Art und Weise, wie er eine Lehre bringt. Oder ein Richter oder ein Anwalt, er hat auch seine Auslegung, wie er ein Gesetz versteht. Und so zu seiner Zeit, diesen Verständnis von das Gesetz Mose, die jeder Rabbiner hatte, war sein Joch. In diesem Zusammenhang, Jesus als einen Rabbiner, als einen Meister, er sagt auch, er hat auch ein Joch. Er hat auch eine Art und Weise, wie er die Bibel versteht. Das sehen wir zum Beispiel in Matthäus, Kapitel 11, Vers 28 bis 30. Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter euch Last leidet. Hier sehen wir wieder die Einladung, die ich vorher gesagt habe. Kommt alle her zu mir. Ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meine Leitung an und lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Das Joch, das ich euch auflege, ist leicht und was ich von euch verlege, ist nicht schwer zu erfüllen. Hier ist eine Art von Herausforderung. Obwohl er sagt, es ist leicht, es gibt einen Joch auch. Joch, hier nicht nur diesen Vergleich mit einem Ochsengericht, sondern auch, er hat auch eine Art und Weise, wie er die Bibel interpretiert. Wie er die Bücher Mose, die Psalme, die Propheten, was das für ihn bedeutet. Das sehen wir zum Beispiel in der Bergpredigt. Die Bergpredigt, ich glaube, sind 6 oder 7 Mal, sagt Jesus, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, ich aber sage euch. Diesen Ich aber sage euch präsentiert jetzt einen anderen Joch, eine andere Art und Weise, wie sie das Bibel interpretieren kann, auslegen kann. Also Jüngerschaft ist diese, nah zu den Meister zu sein, so wie diese Schüler zu der Zeit Jesu ganz nah in ihren Meister waren, um genau zu lernen, alles, was er glaubt und so zu sein, wie er ist. Ich habe mich schon mal gefragt, wie kann ich alles lernen über eine Person? Das ist wahrscheinlich nicht nur, wenn ich über die Person lese, sondern muss wahrscheinlich Zeit mit der Person verbringen. Ich erinnere mich, ich war einmal in der Uni und unser Professor fragte alle die Schüler, beschreibe dich mit einem Wort. Versuche es jetzt mal zu machen. Also, Hanisha ist mit einem Wort. Oder Eli ist mit einem Wort. Da habe ich gemerkt, wie schwer, wie große Herausforderung war. Unser Lehrer fragte uns alle und niemand konnte sich mit einem Wort beschreiben. Wie kann ich mein ganzes Sein, meine ganze Person mit einem Wort nur beschreiben? Bis ich begriff, dass wahrscheinlich die beste Antwort zu dieser Frage ist die Antwort, die Gott Mose gegeben hat, als Mose fragte für Gott, wer bist du? Sagte Gott in 2. Mose, ich bin der ich bin. Also es ist so wie, ich bin ich. Willst du wissen, wer ich bin? Verbring Zeit mit mir. Du kannst lesen die Bücher, die ich geschrieben habe, aber wissen willst, wer ich bin, komm und sitz mir auf meine Seite und lass uns eine Tasse Kaffee zusammen trinken. Lass uns mal zusammen Sport treiben. Lass uns zusammen spazieren gehen. Da wirst du, wenn du wirklich wissen willst, wer ich bin, dann lass uns Zeit zusammen verbringen. Wenden wir uns jetzt zurück zu der Jüngerschaft in der Zeit Jesu, mit dieser Sache mit dem Meister und den Schülern, der Rabbiner und die Talmidin. Es gab einen Spruch, es war die Empfehlung der Rabbiner an ihre Jünger. Bedeck dich mit dem Staub der Füße deines Rabbiners. Die Idee da hinten war, du sollst so nah an deinen Meister sein, dass am Ende des Tages du bedeckt mit dem Staub von seinen Füßen bist, weil du so nah hinter ihm läufst. Also du sollst verpasse keinen Detail von dem, was er tut. Er ist dein Vorbild und du sollst alles machen, was er auch macht. Bewegt er sich nach links, bewegst du dich nach links. Bewegt er sich nach rechts, du auch. Stoppt er, dann stoppst du auch. Fängt er an zu rennen, dann fängst du auch an zu rennen. Und da frage ich mich, wenn ich dieser Empfehlung folge, wie hat Jesus mit seinem Vater gesprochen? Lass mich mal gucken, die Details, damit ich es nicht verpasse. Mit Gott. Wie hat er Kinder behandelt? Wie hat er als Mann mit Frauen gesprochen? Wie hat er mit den Politikern oder mit Soldaten oder mit armen Menschen? Wie war er in jeder Situation? Was hat er gegessen? Wann hat er geschlafen? Was hat er getan, als jemand ihn unterbrach mit einer schwierigen Frage? Konnte er überhaupt unterbrochen werden? Und alle diese Fragen, damit ich anfange zu sein, so wie er. Ich will so nah an ihm sein, dass ich voll mit dem Staub seiner Füße bin, bedeckt bin. Und je näher du an Jesus kommst, wirst du merken, dass manchmal stellt er dich eine Herausforderung, aber manchmal auch eine Einladung. Meine Frage an dich lautet heute, hast du schon den Prozess der Jüngerschaft begonnen? Genau wie diese Geschichte mit den Pferden am Anfang, wo, wenn ein neues Pferd zu der Familie gehören will, fängt er an mit diesem Prozess von Herausforderung und Einladung oder ein Jüngerschaftsprozess, kann man so sagen. Ich lese den Text aus Epheser 4, Vers 13. Dadurch werden wir im Glauben immer mehr eins werden und miteinander den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, die ihn in seiner ganzen Fülle widerspiegelt. So, unser Ziel ist auch zu mündigen Christen heranreifen, indem wir Jesus nachfolgen. Jesus ist kein unzugänglicher Meister. Er ist ein guter Meister, ein Meister, der uns liebt und uns führt. Also stehst du gerade vielleicht vor einer Herausforderung in deinem Leben? Ich möchte sagen, dass eine Herausforderung im christlichen Leben ist nicht etwas Schlechtes, sondern es ist ein Teil, der uns bewegt in diesem Wachstum- und Reifungsprozess. Oder vielleicht erlebst du gerade eine Einladung von Jesus in dein Leben. Dann genieße diesen Moment auch die Einladung. Aber egal, ob du gerade Momente erlebst, wo du Herausforderung oder Einladung erlebst, möchte ich ermutigen, nah an deinen Meister zu bleiben. So wie ein Jünger alles machen wollte, das ein Meister machte, um so sein wie er. Zu lernen, zu lieben, wie er geliebt hat, zu sprechen, wie er gesprochen hat, oder auch manchmal zu schweigen, wie er schwiegend war. Lernen zu schlafen, wie Jesus schlief, auch in schwierigen Momenten, oder zu essen, wie er aß. Als unser Meister, als Jesus im Himmel zurückkehrte, sagte er, er ließ den Heiligen Geist in uns wohnen, der uns jeden Tag in diesem Prozess der Jüngerschaft leitet. Und das möchte ich auch für uns heute lassen. Ich möchte euch mit euch noch gerne beten. Jesus, danke, dass du unser Meister bist, so wie diesen Rabbiner zu der Zeit, als du hier auf der Erde warst, die seine Studenten hatten, deine Jünger, so lädst du uns ein, auch mit dir ganz nah zu sein. Danke, dass wir alle eingeladen sind, nicht nur die Außergewöhnliche, nicht nur die Beste der Beste, sondern alle sind eingeladen, deine Nachfolger zu sein, deine Jünger. Und danke, dass du deinen Heiligen Geist uns gegeben hast, der uns unterweist, der uns hilft in jeder Lage. Ich bitte auch in diesem Morgen, für jeder einer hier in der Gemeinde, jeder einer, der uns auf YouTube auch hört, dass der Heilige Geist uns hilft, in diesem Prozess der Einladung und der Herausforderung immer nah zu dir zu sein, immer treu zu dir zu sein und in diesem Prozess auch zu wachsen, zu mündigen Christen. In Jesu Namen. Amen.